Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Die Nasdaq ist weiter auf Rekordfahrt. Allerdings haben nicht viele Anlegerinnen und Anleger die Nasdaq vielleicht auf dem Schirm und kennen sie vielleicht auch gar nicht so wirklich richtig. Ich möchte euch zusammen mit meiner Gästin Denise Koch von Invesco einen Einblick in die Nasdaq liefern, so wie ihr sie noch nie gesehen habt. Also viel Spaß mit der Nasdaq und unserem Video.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra-ETF-Portfolio-Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio-Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Denise, ja, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ich habe so den Eindruck, ich kenne jetzt mittlerweile schon fast jeden von Invesco und jede. Also die Manuela war schon da und der Valentin war schon da und der Frederik war schon da und Erhard war schon da. Jetzt bist du da.
Ja.
Und wir widmen uns heute dem langweiligsten Thema der Erde, nämlich schön Old Economy Unternehmen. Wir widmen uns der Nasdaq.
Schön hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, weil es ist tatsächlich ein total spannendes Thema. Und ich hoffe, dass wir es vermitteln können, dass es auch wirklich ein spannender ETF ist oder ein spannender Index ist.
Davon gehe ich fest aus. Jetzt sind wir eben schon drauf gekommen. Old Economy, Nasdaq passt ja eigentlich nicht zusammen. Nasdaq, wir denken mal, es ist eine Technologiebörse oder ein Technologieindex. Ist gar nicht der Fall.
Tatsächlich nein. Aber vielleicht, wie kommt man überhaupt auf den Gedanken? Das ist eigentlich so das Spannendste, weil ja jeder immer Nasdaq mit der Technologie irgendwie oder einen reinen Tech-Index verbindet. Mhm. Liegt einfach daran, dass damals 1970, also paar 70, die erste elektronische Börse quasi in den USA gegründet wurde. Mhm. Und damals war das so ein kleiner Hype, dass man sich da anmelden kann und gerade als Tech-Unternehmen, was ein bisschen in die Startup-Richtung geht, die wollten da quasi gelistet sein. Mhm. Und natürlich war es auch ein bisschen günstiger als die anderen. Und dadurch ist quasi so ein eine Tech-Konzentration damals entstanden. Aber über die ganze Zeit hinweg hat es sich immer weniger, darauf konzentriert, sondern sich breit verstreut. Ich habe auch eine Grafik mitgebracht, wo man
sich ganz gut sehen kann. Ja, die wollen wir jetzt hier einmal zeigen. Ja. Beginnt nicht 1970, aber 2002.
Genau, und liegt daran, weil da tatsächlich der allererste ETF drauf aufgelegt worden ist. Ja. Aber natürlich gibt es den Nasdaq schon länger, weil der Nasdaq ist ja natürlich von der Börse dann die Top 10 Unternehmen, die quasi nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Und man sieht einfach extrem, da ist quasi alles mit dabei. Mhm. Also natürlich muss ich jetzt auch hier einen kurzen Disclaimer sagen, wir reden über einzelne Aktien und einzelne Unternehmen. Natürlich sind das weder Anlageempfehlungen von uns, von Invesco, noch werden wir die irgendwie halten, verkaufen, das sind irgendwelche taktischen Kommunikation heute.
Absolut.
Es geht wirklich einfach nur um den Index, um zu zeigen, was steckt denn dahinter. Und man sieht ja ganz klar, wir sind im Gesundheitswesenbereich unterwegs. Das war so 2020, als Corona war. Da wurde Moderna zum Beispiel aufgenommen in den Index. Wir haben Tesla wurde mit aufgenommen. Alles, was mit dem iPhone, mit Apple zusammenhängt, mit Microsoft. Das ist wirklich, es gibt diverse Sachen. Lululemon zum Beispiel. Innovativer Sport.
Kenne ich aus dem Yoga-Bereich auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Ja.
Genau. Und die sind auch mit dabei im Nasdaq. PepsiCo, es ist auch Starbucks. Also es ist ganz divers aufgeteilt und macht, glaube ich, super viel Spaß, da rein zu investieren, weil es einfach doch auf der einen Seite sehr innovativ ist. Die Unternehmen, die da sind, die haben eine gewisse Innovationskraft, die im Vergleich zu anderen Indizes wesentlich höher ist, aber auch super spannende Inhalte, weil man einfach sehr stark an einer Weiterentwicklung arbeitet.
Finde ich echt interessant, weil wie gesagt, ich hatte vorher auch immer so den Eindruck, ja, wenn man jetzt so Nasdaq hört, so als sage ich mal, normaler Anleger und normale Anlegerin, dann denkt man halt immer an Microsoft und Apple und so weiter und eben nicht an PepsiCo und Linde. Finde ich super interessant. Was ich auch sehr interessant finde, ist, die Nasdaq ist ja quasi der Disruptor-Index schlechthin. Und wie hat sich denn die Nasdaq selber so über die Zeit verändert? Weil ich hatte jetzt auch eine Folie gefunden oder eine Darstellung, wo es hieß, dass seit 2000 oder seit dem Jahr 2000 etwa 52% der Fortune 500 Unternehmen, also der umsatzstärksten Unternehmen in den USA, einfach aufgrund von Disruption verschwunden sind. Was ist denn mit der Nasdaq selber passiert? Wie hat sich die Zusammensetzung vielleicht verändert?
Genau, also das ist tatsächlich ein Thema, was auch super relevant ist, weil es ist einfach ein unheimlicher Wandel da. Bei der Nasdaq ist es ja so, dass die Nasdaq die Börse ist. Alle Unternehmen, die da drin gelistet sind, könnten theoretisch in den Nasdaq 100 mit aufgenommen werden, hängt nach der Marktkapitalisierung ab. Mhm. Natürlich haben die Unternehmen eine unheimliche, sag ich mal, Innovationskraft. Und dann gibt es ganz viele, die quasi plötzlich aneinander vorbeischießen und dann plötzlich in den Top 100 sind und andere dafür wieder raus müssen. Also da merkt man schon einen extremen Wandel. Aber wir können ja mal einen Blick auf die Sektoren werfen, um auch mal zu gucken, wie die Aufteilung ist.
Absolut.
Und da sieht man ganz gut, das sind jetzt zwei Grafiken jeweils, das ist auch im Vergleich zum S&P 500 gesetzt, dass im Nasdaq natürlich schon die Informationstechnologie, also alles, was mit Tech zu tun hat, natürlich schon stark gewichtet ist, also knapp die Hälfte ausmacht. Aber alles, was dann so nach rechts in der Grafik geht, sind alle weiteren, Sektoren, die vertreten sind. Und das ist schon ziemlich spannend. Und man merkt auch, dass der Wandel immer mehr in die Richtung geht. Mhm. Also natürlich haben wir momentan die Mag 7, die natürlich einen großen Anteil an den Tech-Werten ausmachen. Aber es gibt sehr viele andere Unternehmen, die gerade, in der Forschung sehr weit voran sind oder sich weiterentwickeln, die in ganz anderen Bereichen tätig sind, die aber trotzdem im Nasdaq aufgenommen sind, gelistet sind, aber eben ein bisschen weiter hinten, die man so gar nicht sieht.
Ja. Finde ich super spannend. Jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen so die Anlegerperspektive einnehmen. Ja. Und was ich da so mal mit dir besprechen möchte, ist die Nasdaq eigentlich ein verkappter Weltindex? Also ich will es mal eben so kurz mal erklären, weil meiner Meinung nach, die Nasdaq ist super spannend. Ich hatte auch mal selber einen Nasdaq-ETF und war investiert, weil ich dachte, okay, das wächst ja wie nichts Gutes. Ne? Und auch wenn wir jetzt heute auf den Chart gucken, das ist ja ein Rekordwert nach dem nächsten. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Umsatzverteilung sich ja dahin entwickelt oder so darstellt, dass etwa die Hälfte der Unternehmen, beziehungsweise die Unternehmen die Hälfte der Umsätze gar nicht im Heimatmarkt macht. Also Hot Take, Nasdaq, Weltindex, ja oder nein?
Ein klares Jein.
Das habe ich befürchtet. Die allseits befriedigende Antwort, es kommt drauf an.
Genau, also es ist tatsächlich ein super guter Gedanke, weil ich habe Nasdaq und allein vom Nasdaq 100 habe ich knapp 60% der Umsatzerlöse aus China und aus Amerika. Mhm. Und die anderen 40 sind wirklich europaweit verteilt oder weltweit verteilt. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel den MSCI World anschaue, habe ich ja auch 70% in Amerika, also jetzt einmal von der Gewichtung her, und 30% quasi am restlichen Markt verteilt. Und wir haben hier auch nochmal eine schöne Grafik, die finde ich total spannend. Die können wir vielleicht gerade mal einblenden.
Die haben uns nämlich von der Nasdaq selber geklaut.
Genau. Also es sieht man ja total, wir können ja vielleicht mal auf Apple eingehen. Mhm. Da sieht man quasi die Verteilung. Also blau ist immer, was haben sie für Umsätze quasi in Amerika oder Umsatzerlöse und was haben sie quasi auch außerhalb von Amerika. Und dann sieht man eben, 58% sind außerhalb Amerikas. Ist aber auch logisch, weil wie viele tragen hier eine Apple Watch, wie viele tragen oder haben ein iPhone? Muss ja kein Muss sein, aber die Produkte sind einfach hier, die kann man kaufen, die sind nachgefragt und das haben wir quasi bei allen Produkten. Mhm. Und daher sieht man schon, die, sag ich mal, Umsatzerlöse kommen schon weltweit.
Ja.
Also auf der einen Seite ja, es ist ein internationaler Index, auch wenn er in Amerika gelistet ist, mit internationalen Umsätzen. Allerdings tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil wir ein wesentlich höheres Kursrisiko haben und natürlich auch ein politisches Risiko.
Ja, da wollen wir später noch drauf eingehen, auf jeden Fall, was die Entwicklung natürlich angeht. Denn wir wollen natürlich auch wissen, okay, was konnten wir denn verdienen und welchen Vorteil hat denn die Nasdaq so als beispielsweise gegenüber Weltindizes oder gegenüber anderen Indizes in den USA. Kommen wir doch einmal zu der Sparplaneignung.
Ja.
Lohnt sich das denn überhaupt? Also wir haben jetzt, wie gesagt, die Rekordfahrt. Aber der Index ist ja im Prinzip nichts für Nägelkauer, ne? Also die Volatilität ist ja doch relativ hoch, ne?
Tatsächlich ja. Und das muss mir auch bewusst sein. Also ich finde, der Nasdaq ist ein super spannendes Anlagevehikel, wenn mir das Risiko bewusst ist. Also klar, ich habe es ja schon eben gesagt, wir haben politisches Risiko, wir haben definitiv eine hohe Konzentration auf den Top 10 Werten. Das ist klassisches Klumpenrisiko. Das heißt, wenn da was passiert, das muss mir bewusst sein, dass wenn zum Beispiel einer der Top 10 Unternehmen irgendeinen Fehler macht oder irgendeinen Umsatzrückgang hat, spüre ich das sofort in meinem Index. Oder zum Beispiel, wenn irgendeine Krise entsteht, die was mit den Tech-Werten zu tun hat. Sei mal dahingestellt, was es ist. Aber es kann unheimliche Auswirkungen haben. Und das trifft mich viel mehr als beim MSCI World, weil der MSCI World viel breiter gestreut ist. Wir haben da mehr über 1000 Werte drin, beim Nasdaq nur 100. Und dieses Risiko muss man einfach bewusst sein. Aber gerade dieses Risiko und auch diese Schwankung, die das mitbringt, also die sogenannte Volatilität, ist beim Nasdaq ja tatsächlich, sag ich mal, verhältnismäßig hoch. Die kann ich aber für als Sparplan extremst gut nutzen.
Ja.
Und das ist, finde ich, also wenn mir bewusst ist, ich habe das Risiko, dass der ETF oder eben der Index schwanken kann und wenn es eben mal runtergeht, ich durchhalten kann, dann lohnt es sich unheimlich stark. Ich habe hier mal eine schöne Grafik mitgebracht. Auf der Grafik sieht man das ziemlich spannend. Wir haben den Nasdaq, wir haben den S&P 500 und den MSCI World mal verglichen. Und von den Renditen her, also von den jährlichen Renditen, die historisch betrachtet werden, gibt es da kaum einen Unterschied. Und das ist schon mal, wo man sagt, okay, dann brauche ich wirklich einen Nasdaq, weil der hat ja mehr Schwankungen, vielleicht bringt es mir ja gar nichts. Ja. Aber angenommen, du würdest 200 Euro im Monat sparen, über die letzten 25 Jahre. Da auch der kleine Hinweis, es ist auf Indexebene, das heißt, wir haben die Kosten nicht berücksichtigt.
Ja, ja.
Also alle Indizes, die wir da sehen, hatten einfach einen Grund, wir können sonst nicht so lange zurückgehen, weil die ETFs es noch nicht so lange gibt. Für ein Investment wären auch die Kosten hinten dran.
Ja, klar.
Genau. Aber wir hätten am Ende dann 60.000 Euro eingespart. Also 25 Jahre, 200 Euro, 60.000. Was meinst du? Wo wären wir beim Nasdaq?
Ja, auf jeden Fall viel, viel höher. Ich habe es natürlich gesehen. Wir zeigen es auch nochmal hier. Ja, führ es doch gerne einmal aus.
Genau, also wir haben tatsächlich 640.000 Euro am Ende im Nasdaq, wenn wir eingespart hätten. Und jetzt kommt das Erstaunliche, beim S&P 500 sind es tatsächlich nur 328.000 und beim MSCI World auch in Anführungszeichen nur, weil das ist trotzdem super viel Geld, 248.000.
Ja.
Und das ist wirklich sehr viel, aber ein extremer Unterschied. Und da ist jetzt absolut. So die Frage, woher kommt das denn? Also sind es diese paar Basispunkte oder kommt es woanders her? Und die ganz klare Antwort ist der Cost-Average-Effekt.
Ja.
Wir hatten nach der Dotcom-Krise, das war quasi, also 2000, 2002 ist der Nasdaq total stark abgestürzt. Es war für alle Anleger grauenvoll, weil es bis 2014 gedauert hat, bis er sich erholt hat. Das ist eine enorm hohe Zeit. Also wenn ich eine Einmalanlage am Höhepunkt getätigt hätte, bevor die Krise entstanden ist, hätte ich 14 Jahre gebraucht, um mein Geld wiederzubekommen. Muss mir auch bewusst sein. Aber als Sparplan habe ich schön diese Talfahrt mitgenommen. Und diese Talfahrt ist genau das, was es auslöst. Weil ich habe dauerhaft günstig eingekauft und dann schießt der Nasdaq mal wieder nach oben. Klar ist in der Finanzkrise auch wieder runtergegangen. Aber genau diese Schwankung nehme ich durch den Sparplan mit. Und am Ende kommt dann diese extreme Rendite zustande.
Ja, ja.
Natürlich ist es historisch betrachtet, wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Aber ich finde, gerade für Sparpläne ist eine hohe Volatilität super schön, solange mir natürlich das Risiko bewusst ist und ich auch sage, die Unternehmen, die dahinter stecken, die haben eine bestimmte Substanz. Also es müssen jetzt nicht unbedingt die hochriskanten Werte sein, die vielleicht morgen gar nicht mehr existieren. Das sollten schon Unternehmen sein, die auch irgendeinen Substanzwert haben. Aber wenn ich das habe, dann kann ich diese Volatilität mitnehmen über einen monatlichen Sparplan und das rechnet sich extrem.
Ja, deswegen, wir sagen hier bei extra ETF ja auch immer, benutze oder nimm einen langen Anlagehorizont, weil viele jetzt natürlich sagen werden, vielleicht ja auch zu Recht, ja, 14 Jahre, um Gottes Willen, wer hat denn so lange Zeit? Aber man muss die Zeit auch schon mitbringen und man wird dafür entlohnt,
ja.
Auf jeden Fall.
Genau.
Und wir haben ja auch nicht immer das Platzen der Dotcom-Blase, ne, oder solche Dinge wie die Corona-Pandemie. Von daher lohnt sich der lange Anlagehorizont. Man hat nochmal diesen Kicker, ne, wenn man ja günstig einkauft. Ja. Ne, das ist ja auch für die ganzen Bitcoin-Investoren und Investoren ja immer sehr interessant. Die freuen sich ja schon, wenn es runtergeht, weil sie dann billig einkaufen und dann ja für immer halten. Und so ist es ja hier auch.
Genau so ist es. Und mir muss auch wirklich bewusst sein, wenn eine Krise kommt, muss ich mich eigentlich freuen und sagen, ja, es geht in die richtige Richtung. Hauptsache, es geht irgendwann wieder nach oben. Aber tatsächlich zeigt ja der Markt, dass es sich meistens immer wieder, es funktioniert. Wir hatten halt vielleicht noch ein, zwei Unterschiede zwischen den Krisen, dass die erste Krise tatsächlich wirklich, sag ich mal, überhitzt war. Bei der zweiten war es gar nicht mehr so der Fall. Die hat sich dann noch viel schneller erholt. Also man muss natürlich schon mit gesundem Menschenverstand rangehen, aber man sieht einfach, dass es sich richtig rechnet.
Ich fand es ganz witzig, weil mein Vorgänger, der Timo, der ja immer noch auch aktiv ist hier auf YouTube, mal einen Titel gemacht hat vom Extra-Magazin Hurra, die Börse schwankt, und es, glaube ich, manchmal so ein bisschen falsch verstanden wurde, aber im Prinzip hat er ja recht, denn wenn Volatilität im Markt ist, dann findet natürlich auch erst Handel statt und die hohen Bewertungen fließen vielleicht raus, alles wird nochmal zurückgesetzt. Und man kann auf jeden Fall günstig einkaufen, weil er ja Schnäppchen einsammelt. Und so ist es ja hier auch gewesen.
Genau. Und ich finde, solange ich es verstehe, dann kann ich es super einsortieren und habe einfach selbst Freude tatsächlich am Ende in einer Krise, auch wenn das jetzt sehr abstrakt klingt. Aber genauso muss ich es tatsächlich sehen. Und der Sparplan ist dafür das beste Vehikel. Und dann macht es auch einfach mit einem Nasdaq super viel Spaß.
Ja. Wir wollten uns mal so anschauen, wie hat sich denn die Nasdaq so in Krisen verhalten, ne? Und wie sieht's denn da vielleicht auch so mit den Fundamentalwerten aus? Wie resilient ist denn halt auch die Nasdaq? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Gerne. Wie gesagt, wir haben es ja eben schon so ein bisschen gehend gehabt, weil mir es aber auch extremst wichtig ist. Es ist ein toller ETF, es ist ein toller Index, aber der hat natürlich Risiken. Und wir haben eben schon die zwei ausschlaggebenden Krisen genannt. Das war die Dotcom-Krise und die Finanzkrise. Bei der Dotcom-Krise war es tatsächlich so, dass das Risiko leider dadurch getrieben war, dass nicht so viel Substanz hinter den Werten gesteckt hat. Damals hat man das aber noch nicht so richtig, vielleicht begriffen, oder viele Investoren sind einfach auf den Hype aufgestiegen. Das hat auch dazu geführt, dass wir eben diese 14 Jahre gebraucht haben, um wieder dahin zu kommen, wo wir sind. Man hat aber daraus gelernt, und das ist das Schöne. Mhm. Auch in der Finanzkrise ging es zwar sehr stark runter, also wir reden da auch wirklich von knapp 50%, wo dann jeweils der Index abgestürzt ist, aber der hat sich diesmal viel schneller erholt. Und das liegt tatsächlich daran, dass einfach die Werte auch hinten mal mittlerweile wirklich Substanz haben. Mhm. Also die Unternehmen, die am Nasdaq gelistet sind, die haben zwar eine enorm hohe Volatilität, aber man sieht es jetzt hier vielleicht ganz gut an der Grafik.
Ja.
Da ist im Vergleich, also ich würde auch tatsächlich einfach nur den S&P 500, das ist die beiden in der Mitte und links ist der Nasdaq, aber mal im Vergleich setzen. Da sieht man, das sind jetzt die Wachstumsraten über einen gewissen Zeitraum, dass alle beim Nasdaq tatsächlich gestiegen sind. Also die Unternehmen, die im Nasdaq sind, die stecken hier unheimlich viel in ihre Substanz rein. Also die schütten vielleicht nicht so viel aus. Also die haben vielleicht nicht so hohe Dividenden wie jetzt beim S&P 500. Aber die reinvestieren quasi unheimlich stark in sich selbst wieder hinein, was dann am Ende quasi auch dieses extreme Wachstum, sag ich mal, begründet oder herleitet.
Ja.
Das muss mir auch schon bewusst sein, dass es einmal eher ein ganz anderer Ansatz ist, wie zum Beispiel beim S&P 500 oder bei den Unternehmen, die dort gelistet sind, oder bei Dow Jones. Da sind es eher so die Blue Chips, die immer, also die schon immer da waren, existieren, aber die haben nicht den Fokus auf Innovation. Mhm. Was beim Nasdaq tatsächlich sehr hoch korreliert. Also Fokus Innovation und Nasdaq ist quasi wie so eine kleine Liebschaft.
Ja, das geht Hand in Hand auf jeden Fall.
Ja.
Was ich jetzt noch sehr interessant finde, Klumpenrisiken. Ne? Jetzt hast du die Debatte ja wahrscheinlich auch mal mitverfolgt. MSCI World, Hilfe, der US-Anteil ist so groß. Jetzt haben wir die Nasdaq, ist natürlich ein reiner US-Index. Und wir sind jetzt schon darauf eingegangen, kann die Nasdaq vielleicht ein Weltindex sein oder nicht? Ne? Und wie funktioniert das und wie auch eben nicht? Wie ist denn so das Klumpenrisiko bei der Nasdaq einzuordnen? Kann man da von Klumpenrisiko sprechen oder kann man jetzt einfach sagen, ja gut, ich muss halt einfach damit leben, dass ich halt diese MAG7 habe. Die treiben halt den ganzen Index, den Rest brauche ich vielleicht eigentlich gar nicht. Das ist halt mein Klumpenrisiko, mit dem ich leben muss, aber das ist auch eine riesige Chance. Wie siehst du das?
Tatsächlich hast du es eigentlich schon recht gut zusammengefasst. Also ich kann es so oder so sehen. Es ist immer die Frage, mir muss beides bewusst sein. Ich kann es als Risiko sehen, muss ich auch, weil wenn ich die Top 10 fast mit der Hälfte gewichtet habe im Index, habe ich ein unheimliches Risiko, wenn da was passiert. Mhm. Also zum Beispiel ein politisches Risiko. Wir hatten ein paar Verflechtungen zwischen der Regierung und einzelnen Vorständen von Unternehmen. Mhm. Das kann zu Reputationsrisiken führen. Das kann wirklich zu Umsatzeinbrüchen
beispielsweise führen. Beispielsweise Apple. Ich weiß, du darfst nicht drüber sprechen. schon alles klar. Blinzel jetzt zweimal bedeutet ja.
Ja, es ist immer schwierig, sich manchmal zu äußern. Aber es gibt einfach bestimmte Einflüsse. Es kann zum Beispiel sein, dass die Regierung aus Amerika sagt, hey, mit China wollen wir nicht mehr so zusammenarbeiten. wir wollen die Chipherstellung zum Beispiel nach Amerika verlagern, keine Chips mehr aus also aus China, dann haben die Probleme, also wirklich große Probleme, die Unternehmen. Und das würde man sofort merken in den Kursen. Ich gehe davon aus, dass sie sich wieder, also ne, dass das einfach nur kurzfristig ist, aber ich merke sofort einen Umsatzeinbruch. Wie gesagt, das muss ich wissen. Ja. Das ist keine Kapitalgarantie, dass ich da Geld reinpacke und am Ende, weiß nicht, mit 100% rausgehe. Das habe ich einfach nicht. Und deswegen ist dieses Klumpenrisiko, es ist da. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch genau das, was alle gesagt haben. Die letzten Jahre hat es einfach unheimlich gut funktioniert. Ja. Weil wenn ich die letzten zwei, drei Jahre anschaue, da haben die Hauptperformance kam von den Top-10-Unternehmen. Nicht von den hinteren. Da gab es ein paar, die gute Renditen, also die wirklich auch gut waren. Aber diese Haupttreiber waren ganz klassische Unternehmen, die, glaube ich, letztes Jahr ja jeden bekannt waren.
Ja.
Und wenn ich die nicht
mitnehme. Also du meinst jetzt die Maxhaven,
genau.
Logischerweise. Ja.
Wenn ich die nicht mitnehme, dann fehlt mir natürlich da auch die Rendite auf der einen Seite.
Ja. Das führt natürlich zu einer für mich sehr, sehr interessanten Frage, denn ich bin ja auch ein sehr großer Freund von Klassikern, aber jetzt gibt es so totale Hype-Produkte oder beziehungsweise Produkte, die jetzt so von der Community von uns so stark hinterfragt werden, beziehungsweise als Hype abgetan werden.
Ja.
Das ist einmal, brauche ich wirklich einen Hebel-ETF auf die Mag7? Ich weiß, du kannst dich nicht dazu äußern, aber ich will es nur mal verdeutlichen. Und brauche ich diese verdammten Equal-Weight-Produkte? Und machen die überhaupt Sinn oder ist das jetzt wirklich so ein Hype, wo ich dann sage, ja, beim MSCI World, da habe ich diesen großen Nordamerika-USA-Komplex und das kann ich ja jetzt mit einer Equal-Weight, mit einem Equal-Weight-Ansatz und ETF abbügeln. Wie stehst du zu Equal-Weight und bringt das überhaupt was?
Tatsächlich stehe ich sehr neutral dazu, weil ich sage, es hängt von der Marktphase ab.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Also weder A noch B ist schlecht oder besser oder schlechter. Mhm. Das ist immer die Frage, wie lange möchte ich investieren, wie ist meine Risikobereitschaft, wie persönlich sehe ich den Markt und welche Marktphase haben wir? Wir hatten es ja eben schon, wir haben das Klumpenrisiko. Das Klumpenrisiko ist eigentlich so das Argument schlechthin, für warum solch ein Equal-Weight reingehe. Also Equal-Weight heißt ja, wenn ich ein Nasdaq 100 habe, habe ich nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern einfach die 100 durch 100 und dann habe ich quasi 1% pro Unternehmen an Gewichtung. Mhm. Wann funktioniert das oder wann ist das gut? Es funktioniert tatsächlich in den Phasen, wenn quasi die Krisen kommen, also wenn es runtergeht. Weil dann sind es ja meistens die hochgewichteten Unternehmen, die am meisten davon, also die tatsächlich auch am meisten runtergehen. Und genau in den Phasen sieht man, dass die Equal-Weight-Ansätze besser performen. Mhm. Also immer in Zeiten von hohen Konzentrationen sind die Equal-Weight-Ansätze besser als die Marktkapitalisierten. Die Marktkapitalisierten sind in so Jahren besser wie die letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Also wenn ich die letzten zwei, drei Jahre in einen Equal-Weight-Ansatz reingegangen wäre, hätte ich eine absolute Underperformance erreicht.
Kommt aber auf den Index an, ne?
Tatsächlich ja. Wobei, da muss ich sagen, langfristig gesehen.
Okay.
Wenn ich in den S&P 500 zum Beispiel langfristig investiert hätte und in den S&P 500 Equal Weight, hätte Equal Weight den S&P 500 outperformed, also wirklich eine höhere Rendite erwirtschaftet.
Okay.
Gleiches gilt für den MSCI World. Mhm. Bei Nasdaq ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir können ihn uns ja gerne mal anschauen.
Ich bitte darum.
Hier sieht man ganz gut, dass die obere Grafik quasi der Nasdaq ist. Mhm. Danach kommt der Nasdaq Equal Weight und eins unten drunter ist dann quasi der S&P 500. Und da sieht man ziemlich spannend, dass quasi der Nasdaq Equal Weight nicht den Nasdaq outperformt, liegt aber einfach daran, weil einfach immer die Top 10 Unternehmen die Performance-Treiber sind. Aber wir sind immer noch höher in der Rendite als der S&P 500. Und das heißt, ich habe hier quasi eine ein bisschen konservativere Variante des Nasdaqs. Ob ich da jetzt dann reingehen möchte oder nicht, muss ich für mich selbst entscheiden. Weil ich sage, ich möchte von diesen innovativen Unternehmen, also von der Story vom Nasdaq investieren. Aber mir sind die Top-10-Unternehmen zu hoch gewichtet, dann gehe ich einfach in einen Equal-Weight-Ansatz rein. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte aber genau diese Mag7, die möchte ich drin haben, in der Konzentration, so wie sie sind, dann habe ich im Equal-Weight-Ansatz nichts zu suchen.
Ja, ja.
Das ist wirklich einfach so persönliche Entscheidung und es zeigt sich ja historisch, dass auch die definitiv ihre Outperformance-Momente haben.
Also für mich natürlich als totaler Populist zusammengefasst, Belief by Hype. Im MSCI World, da habe ich mich besser gestanden mit dem Equal Weight, weil ich halt diese lange Drawdown-Phase wahrscheinlich dann auch, was Japan und so anging, damals in den 80ern, beziehungsweise dann jetzt auch USA und so, diese größeren Verwerfungen weggebügelt habe. Gleichzeitig ist es aber Don't Believe the Hype, also kein Equal Weight für die Nasdaq, weil ich dort eben die mich der Renditetreiber beschneide dann dementsprechend.
Genau. Außer ich möchte eben, sag ich mal, konservativer unterwegs sein. Also wenn mir der Nasdaq zu stark schwankt, dann ist der Equal Weight super. Momentan ist es nicht so, falls wir eine Krise bekommen würden, der Nasdaq komplett theoretisch in den Keller rauschen würde, dann hätte natürlich der Nasdaq Equivalent seinen Moment. Kann ich in Zukunft schauen? Leider nicht. Würde ich gerne.
Stimmt, stimmt. Dafür ein Fünfer ins Phrasenschwein auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall irgendwann noch aufstellen. Ja, dafür kaufe ich dann natürlich dann wieder, wenn es runtergeht, und wir haben es ja gerade gelernt, dann wieder richtig günstig ein,
das stimmt,
investiere lange und stehe dann am Ende als die Königin oder der König dann da.
Ja.
Ja, das klingt doch gut. Wie sieht's denn mit Dividendenstrategien aus?
Ja.
Jetzt haben wir schon gesehen, wow, Dividendenwachstum in der Nasdaq viel, viel größer als jetzt in anderen Indizes, aber absolut gesehen ist es dann doch weniger. Also Tech-Werte investieren eher in sich selbst. Und wenn ich dividendenstarke Unternehmen haben will, dann muss ich doch eher Tabakrüstung und vielleicht Pharma haben. Oder wie sieht das aus?
Also grundsätzlich ja. Wir haben im Nasdaq tatsächlich eine sehr geringe Ausschüttungsrendite. Liegt einfach darin, weil das ganz viele Nasdaq-Unternehmen wirklich das Geld wieder zurückschieben, quasi in die Forschung und Entwicklung. Also das ist wirklich das, was eigentlich so den Nasdaq ausmacht, dass sie sagen, wir schütten nicht so viel aus wie die Unternehmen, die zum Beispiel bei Dow Jones gelistet sind oder die im S&P 500 sind. Die gucken wirklich, okay, wie können wir uns weiterentwickeln? Und das ist eigentlich auch so ein Charakteristikum vom Nasdaq, dass sie wirklich sehr, sehr viel Geld wieder zurück in die Forschung und Entwicklung packen. Mhm. Und dadurch ist die Ausschüttung natürlich sehr gering.
Ja.
Aber wir versuchen ja auch ein innovatives Haus zu sein. Oder wir sind eins. Und natürlich gucken wir, was unsere Kunden wollen. Und wir haben dieses Feedback sehr oft bekommen, im Sinne von, der Nasdaq mit einer Ausschüttungsrendite wäre doch mal was Spannendes, die aber ein bisschen höher ist als vielleicht die, die man da sieht.
Die man bekommt. Mhm.
Und ich kann zwar nicht zu viel verraten, aber wir versuchen natürlich immer unseren Kundenwunsch zu erfüllen.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Von daher kann ich sagen, wir arbeiten mit Hochdruck an interessanten Lösungen.
Okay.
Aber jetzt kann ich leider noch nicht mehr dazu sagen.
Mist. Ich wollte jetzt so schon die Frage stellen, wann Dividendenfilter auf Nasdaq. Aber du kannst mir nichts dazu sagen.
Noch nicht, nein.
Okay. Du hast ja, wir haben jetzt schon so häufig von den Forschungs- und Entwicklungsausgaben gesprochen, beziehungsweise von den Innovationen und wie innovativ die Nasdaq tatsächlich auch ist. Und ich würde es jetzt erstmal von dem größeren, von dem Bigger Picture aus runterbrechen. Und zwar ist es offensichtlich so, dass vorneweg die USA die meisten Unternehmen stellt, die jetzt besonders innovativ sind. Und auch die gesamten F&E-Ausgaben, die sind am höchsten in den USA. Also der Nasdaq führt keinen Weg vorbei.
Nein, also tatsächlich ist das so, man sagt auch so, es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, es ist ein bisschen, der Nasdaq ist ja der globale Innovationsindex. Mhm. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber das ist schon, man sagt, die Unternehmen, die wirklich sehr viel Innovation stecken, die stecken tatsächlich auch im Nasdaq. Wie du schon sagst, Amerika ist einfach der größte Anteil.
Mhm. Wenn wir jetzt hier nochmal eine Grafik, sollen, wir haben 135 Unternehmen, die zu den innovativsten zählen, und wir haben Ausgaben von 524 Milliarden, also die USA für Forschung und Entwicklung, weil die USA, die US-Unternehmen in Forschung und Entwicklung stecken. Also Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also das muss man sich, also man muss es sich mal vorstellen, was da einfach von der Innovationskraft in Amerika steckt. Hm. Von daher, man darf es manchmal nicht zu früh abmoderieren. Das sind wirklich, also wirklich sehr innovativ, was dort ist. Und wenn man zwischen S&P 500, das ist jetzt auch nur US-amerikanischer Index, aber mal ins Vergleich setzt, dann gibt die Unternehmen im Nasdaq geben fast das Doppelte aus in Forschung und Entwicklung als die S&P 500 Unternehmen. Mhm. Und das finde ich jetzt auch schon ein sehr starkes Statement eigentlich. Wir haben hier noch eine Folie, die ich immer ganz gerne mag, weil man sieht, was die Patentquote tatsächlich ist. Also ganz unabhängig davon, wie viel wir jetzt auch wirklich in Innovation reinstecken oder in Forschung und Entwicklung, es muss am Ende ja auch was rumkommen.
Ja.
Also es wäre ja ganz schlimm, wenn ich da ganz viel Geld reinstecke und am Ende entwickelt man sich nicht weiter. Und man sieht einfach hier in der Grafik ziemlich gut, wie hoch die Patente quasi sind, die im vergangenen Jahr angemeldet wurden. Und ganz spannend ist auch, eigentlich sagt man ja, AI ist so das Thema, aber nur die hellblauen Balken zählen zu AI. Das heißt, alles andere sind trotzdem ganz andere Entwicklungen. Da gibt es super viel in der Medizin, was dabei ist. Mhm. Und das, finde ich, muss mir auch bewusst sein. Es geht hier nicht nur um Apple, nicht nur um Microsoft und Nvidia, Wir haben ja wirklich sehr viele Unternehmen, die auch ganz andere Bereiche haben, die wir auch wirklich in der Zukunft brauchen werden.
Ja.
Absolut. Und von daher finde ich, ist das eigentlich ein sehr tolles Statement, zu zeigen, nicht nur die Forschung und Entwicklung funktioniert in den Unternehmen, sondern auch diese hohe Patentquote zeigt ja auch, dass da Ideen sind, die wirklich umgesetzt werden können. Und letztendlich ist das ja ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass es funktioniert.
Ja. Absolut. Ich bin gespannt allerdings auch, wie sich dann das vielleicht auch entwickeln wird, näher Richtung KI. Nur wir sind ja jetzt gerade so an dieser neuralgischen Schnittstelle. Wir haben jetzt noch nicht so viele, also vergleichsweise nicht so viele Patentanmeldungen, die jetzt mit KI zusammenhängen wie mit anderen. Aber es wird ja wahrscheinlich dann alles von KI durchdrungen sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen.
Ja,
ja,
definitiv.
Langfristige Perspektive. Wir wissen jetzt Bescheid. Okay, wir müssen lange anlegen, wenn wir jetzt lange Drawdown-Phasen dann überleben wollen und eben dort entlohnt werden wollen. Was ist so dein Case für die Nasdaq, so für die nächsten 10 Jahre? Also, was kann jetzt eine gute Entscheidung sein oder wie kann eine gute Entscheidung aussehen dann für die Nasdaq oder eben auch nicht?
Also, was ich leider natürlich nicht sagen kann, dass der Nasdaq in 10 Jahren bei x Prozentpunkten stehen wird. Ja. Es ist unmöglich. Auch unser Research, was wir intern haben, sagt natürlich immer, es geht irgendwo nach oben. Aber selbst da sind ganz viele Sternchen. Man weiß ja einfach nicht, was politisch, risikotechnisch passieren könnte. Was wir aber sagen können, ist, dass die Unternehmen, die dort gelistet sind, einfach, wie wir schon hatten, die haben eine unheimlich hohe Innovationskraft. Das ist einfach ganz extrem. Also das, was sie alles in Forschung, Entwicklung, in Patente, also alles, was da zusammenhängt, zeigt einfach, da gibt's quasi Potenzial für die Zukunft. Wir haben jetzt nicht das Unternehmen schon am Ende seiner Lebensphase. Also wir haben wirklich Unternehmen, die noch quasi in der Wachstumsphase sind. Und das ist ja gerade das Spannende, weil wir wissen, es hat noch kein Ende. Und angenommen, es ist ein Unternehmen, was so langsam gegen Ende geht, dann wird es ja relativ schnell ausgetauscht. Das hatten wir auch vorhin mal gehabt, dass eben dieser Wechsel super intensiv und schnell ist. Und das ist, glaube ich, eigentlich so einer der Hauptargumente, weshalb ich wirklich mich für den Nasdaq entscheiden sollte, weil das einfach sehr viel Zukunftspotenzial bietet. Mhm. Und das ist eben ja nicht nur eben im Nasdaq, sondern wie du schon auch gezeigt hattest, für Amerika genau das Gleiche. Und dann haben wir auch einfach, wenn wir uns mal die historischen Renditen anschauen, glaube ich auch nochmal ein deutliches Argument, weshalb es interessant sein sollte. Weil wir sehen, auch wenn das KGV vielleicht momentan am oberen Rand ist, sind trotzdem, sag ich mal, alle Werte an sich also viel stärker, verstärker gestiegen. Also wir haben da noch viel mehr Potenzial, weil das, was quasi erwirtschaftet wird, ist, sag ich mal, mehr als das, was im KGV quasi prozentual gestiegen ist. Hm. Ich hoffe, es ist jetzt verständlich
geworden. Absolut. Aber, nein, gut, absolut. Okay.
Also ich sehe da sehr viel Wachstumsdynamik.
Ja.
Mit Sternchen, wer weiß, welche politischen Einflüsse, welche weltwirtschaftlichen Einflüsse noch dazu kommen. Aber die Unternehmen, die wirklich im Nasdaq gelistet sind, sehe ich als sehr innovativ, als sehr tatkräftig an. Und ich glaube, dass da langfristig was sehr Schönes rauskommen kann.
Eine Frage habe ich noch, wie es Columbo ja auch immer im Türrahmen gesagt hat. Und zwar, wie sieht es denn aus mit einem Nasdaq-Index, Nasdaq-ETF im Portfolio? Also wir haben ja jetzt ja schon gesagt, es ist ein verkappter Weltindex in allen Anführungsstrichen. Wie macht sich der denn dann jetzt mit einem Weltindex? Weil ich habe dann ja trotzdem sehr viele Überlappungen. Also für wen ist die Nasdaq oder der Nasdaq-ETF etwas und wie kann ich ihn am besten dann in ein Portfolio integrieren?
Das ist, glaube ich, so die spannendste Frage von allen. Also wir haben jetzt genug über Nasdaq auch gesprochen. Die Frage ist, was passt am Ende zu mir da in mein Portfolio? Das Gute ist, ich kann es überall einbauen. Ob ich es jetzt als Core-Investment nehme, als Satelliten-Investment, es geht tatsächlich alles. Wenn es ein Core-Investment ist, muss ich wissen, das ist ein höheres Risiko als MSCI World. Ich habe eine höhere USA-Gewichtung. Ich kann aber auch sagen, ich mache Nasdaq in Kombination mit irgendeinem Europa-Index zum Beispiel. Also ich kann das ja so zusammenstellen, wie ich das möchte. Ich kann aber auch sagen, ich habe meinen Core-Ansatz für den MSCI World und packe eben als Satellit einen langfristigen Sparplan in den Nasdaq rein. Also ich kann das quasi konstruieren, wie ich möchte. Nur, man muss immer bewusst sein, jeder Index hat unterschiedliche Risikokennzahlen.
Ja.
Und natürlich auch unterschiedliche Einflüsse. Also bleibe ich zum Beispiel beim DAX, dann habe ich nur die deutsche Politik und natürlich, wenn es irgendwelche Auswirkungen von außen kommen, könnte es da natürlich auch Auswirkungen haben. Ja. Bin ich weltweit, habe ich quasi von allem Einflüsse, aber ich bin tatsächlich beim MSCI World oder beim FTSE All World so stark gestreut, dass man das tatsächlich eher nur als generellen Trend erkennt. Mhm. Beim Nasdaq habe ich natürlich schon viel mehr Schwankungen.
Ja.
Wenn ich so bin, dass ich sage, ich nehme das dann gerne. Also wir haben auch, das ist das Schöne, man kann ja mal eine Korrelation sich anschauen. Korrelation ist quasi, wie verhält sich ein Wertpapier zu einem anderen Wertpapier? Und da gibt es quasi, also das Optimum ist natürlich nicht, eine Korrelation von 1 zu haben in meinem Portfolio, weil wenn ich eine Korrelation von 1 habe, heißt, alles geht in die gleiche Richtung, nach oben als auch nach unten. Und Ziel sollte es sein, dass ich verschiedene Wertpapiere drin habe, die sich unterschiedlich verhalten. Und der Nasdaq ist tatsächlich da eine ganz spannende Mischung, auch wenn Aktien sind, aber für Aktien hat er tatsächlich ganz gute Werte, um sie im Portfolio zu ergänzen.
Das klingt doch gut. Ein gelungenes Schlusswort, ein starkes Statement für die Nasdaq. Denise, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Da haben wir einen wunderschönen Einblick bekommen. Dankeschön.
Ich danke auch.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Bleibt dabei, aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.